SR Info. Bilanz am Abend.
Gedenken und politische Forderungen nach dem Messerattentat von Mannheim. Über die Abschiebedebatte berichten wir gleich. Außerdem geht es um die steigende Zahl häuslicher Gewalttaten in Deutschland. Und wir schauen auf die anstehenden Wahlen am Sonntag. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Als grausamen Terrorakt hat Bundespräsident Steinmeier heute die Messerattacke bezeichnet, bei der ein Polizist getötet wurde. Steinmeier war heute zu einer Gedenkveranstaltung im Polizeipräsidium in Mannheim. An der Gedenkminute um 11.34 Uhr auf dem Mannheimer Marktplatz nahmen auch die Eltern und die Schwester des getöteten Polizisten teil. Im Saarland waren ja in Göttelborn 300 Menschen zusammengekommen. Zum Großteil ebenfalls Polizistinnen und Polizisten. Die Tat vom vergangenen Freitag hat eine Debatte über den Umgang mit ausländischen Extremisten und Straftätern ausgelöst, die auch heute weitergeht. Gestern hatte Bundeskanzler Scholz in einer Regierungserklärung sich ja klar positioniert.
Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren.
Der Oppositionsführer im Bundestag, CDU-Parteichef Friedrich Merz, reagiert zurückhaltend. Bereits vergangenen Oktober habe der Kanzler von Abschiebungen im großen Stil gesprochen. Seitdem sei zu wenig passiert. Im ZDF kommentiert Merz die Worte von Scholz wie folgt.
Das ist hier eine wohlklingende Formulierung. Dem müssen jetzt Taten folgen.
Während der Kanzler Details zur Umsetzung seiner Ankündigung schuldig blieb, erklärt dessen SPD-Parteikollegin Bundesinnenministerin Nancy Faeser, schon seit längerem prüfe man weitere Möglichkeiten für Ausweisungen.
Nämlich die Frage, wie wir auch erreichen können, dass diejenigen, die hier Straftaten verbüßt haben, weiterhin als Gefährder gelten, auch abgeschoben werden können. Und in Kürze werde ich eine Verschärfung des Aufenthaltsrechts vorlegen.
Geplant ist, den Tatbestand der Terrorverherrlichung als weiteren Grund für eine Ausweisung ins Gesetz aufzunehmen. Doch Faeser verweist auch darauf, dass Abschiebungen zum Beispiel nach Afghanistan generell nicht so ohne weiteres möglich sind.
Das dauert ja deshalb so lange, weil wir nicht einfach den Flughafen dort ansteuern können und Menschen dorthin zurückbringen.
Seit dem Sommer 2021 die islamistischen Taliban in Kabul erneut die Macht übernommen haben, gilt in Deutschland ein Abschiebestopp für Afghanen. Kein Land unterhält diplomatische Beziehungen mit Afghanistan. Zwar zeigen sich die Taliban in einem Tweet offen für eine Zusammenarbeit mit Deutschland, doch die Sache hat einen Haken, erläutert Sebastian Fischer, der Sprecher des Auswärtigen Amtes.
Etwaige Rückführungen werden sich die Taliban mindestens durch internationale Anerkennung bezahlen lassen wollen.
Eine Zusammenarbeit mit dem menschenverachtenden Taliban-Regime, unter dem besonders Frauen und Kinder leiden, wäre ein großer Fehler, warnt zum Beispiel die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg von den Grünen. Wohl auch deshalb erwägt die Bundesregierung Abschiebungen über den Umweg über Nachbarländer Afghanistans, wie Pakistan oder Usbekistan. Die Verhandlungen darüber dürften nicht einfach sein. Einem möglichen Missverständnis in Sachen Abschiebungen will die Bundesinnenministerin vorbeugen.
Es geht nicht darum, Leute, die verurteilt sind, jetzt auszuweisen, sondern die haben erstmal natürlich hier ihre Strafe zu verbüßen.
Die Debatte über Abschiebungen, auch nach Afghanistan, ist in vollem Gange. Doch eine schnelle Umsetzung solcher Ausweisungen ist wohl nicht zu erwarten.
Dietrich Karl Meurer hat berichtet. Sie passiert täglich in Partnerschaften und in Familien, also in dem sozialen Zusammenhang, der eigentlich ein sicherer Rückzugsraum sein sollte, und die Zahl der Opfer steigt. Das zeigt das Lagebild häusliche Gewalt des Bundeskriminalamtes, das heute in Berlin vorgestellt worden ist. Sarah Beham.
Gestalkt, geschlagen oder gar getötet. Die Fälle häuslicher Gewalt steigen weiter an. Dabei ist es egal, wo die Tat stattfindet. Das muss nicht immer im eigenen Zuhause sein. Ehe- oder Ex-Partner werden zu Tätern. Mehr als 2/3 der Opfer sind Frauen. Die aktuellen Zahlen zur häuslichen Gewalt verdeutlichen für Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen
das erschreckende Ausmaß einer traurigen Realität. Die Zahlen zeigen uns auch, dass Gewalt, insbesondere gegen Frauen, ein ganz alltägliches Phänomen ist. Und das ist ein Skandal. Jeden Tag.
Denn jeden Tag gibt es im Schnitt 700 Fälle häuslicher Gewalt. Die Zahl der Opfer ist in den letzten 5 Jahren um fast 20% gestiegen. Erschreckend, auch für Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD.
Hinter jedem dieser Fälle verbirgt sich der Horror, im engsten Umfeld angegriffen worden zu sein. Dort, wo man sich eigentlich am sichersten fühlen sollte.
Doch was tun? Orte, die Frauen Schutz bieten, reichen nicht aus. Bundesweit gibt es nur rund 400 Frauenhäuser mit rund 8000 Plätzen. Fast alle davon belegt. Frauen werden abgewiesen. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Das weiß auch Familienministerin Paus. Sie verspricht ein neues Gesetz, das sogenannte Gewalthilfegesetz. Dadurch hätten Frauen ein Recht auf
Schutz und Beratung.
Das bedeutet aber auch, durch das Gesetz sollen mehr Frauenhausplätze und Anlaufstellen entstehen. Dafür braucht's Geld. Damit das klappt, muss Paus mit Ländern und Kommunen verhandeln, die eigentlich dafür zuständig sind. Aber auch die Bundesregierung will sich an der Finanzierung beteiligen. Das Geld ist beim Bund aber knapp. Über den Haushalt wird gerungen. Nicole Bauer, Familienpolitikerin der FDP, meint daher zum Gesetzesvorhaben:
Die Bundesfamilienministerin muss ein Konzept vorlegen, das auch die Schuldenbremse einhält. Deutschland hat ein Ausgabenproblem. Die Hauptaufgabe jedes Ministeriums ist es, Prioritäten zu setzen und die Mittel entsprechend zuzuweisen. Der Schutz vor Gewalt gegen Frauen sollte für die Bundesfamilienministerin Paus eine Priorität sein.
Ob und wann es wirklich mehr Geld für den Schutz von Frauen geben wird, offen. Für Bundesinnenministerin Faeser muss aber noch mehr passieren. Vorbild ist dabei Österreich.
Wer dort das Verbot erhält, die Wohnung zu betreten oder sich der betroffenen Frau zu nähern, der muss verpflichtend an Antigewalttrainings teilnehmen.
Faeser will diese verpflichtenden Antiaggressionstrainings auch in Deutschland und hat noch eine weitere Idee. Sie will ein Pilotprojekt starten, an dem es an Bahnhöfen rund um die Uhr einen Polizeischalter für von Gewalt betroffenen Frauen gibt.
Rund um die Uhr speziell geschulte Beamtinnen, die helfen und Anzeigen aufnehmen. Nur so können mehr Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.
Denn je öffentlicher und präsenter das Thema häusliche Gewalt ist, desto mehr werden Betroffene ermutigt, Gewalttaten zu melden.
Sarah Beham hat berichtet. Die Europawahl, seit gestern läuft sie. Heute wird in Irland und Tschechien abgestimmt. Und auch bei uns sind es ja nur noch gut 38 Stunden, bis die Wahllokale öffnen. Der Bundestag hat heute im Vorfeld über die Europapolitik diskutiert. Kai Clement.
Europa kann auch sterben. Davor hat der französische Präsident Emmanuel Macron gewarnt. Ganz ähnlich klingt es bei Grünen-Chefin Ricarda Lang, wenn sie auf das Verhältnis ihrer Generation zu Europa blickt.
Die vieles davon viel zu lange für viel zu selbstverständlich genommen hat. Die ein Gefühl hatte, dass Europa irgendwie immer da war und irgendwie auch immer da sein wird.
Langs Schlussfolgerung, das Wunder Europa, wie sie es nennt, jetzt erst recht zu verteidigen. 2 Tage vor der Wahl ruft sie dazu auf, den Einsatz für das Miteinander der 27 Länder noch einmal zu verstärken, gerade beim Klimaschutz, beim sogenannten Green Deal. Ganz anders AfD-Chef Tino Chrupalla, er stimmt den Abgesang an.
Das Konstrukt Europäische Union wird künstlich am Leben gehalten und diesen Zustand müssen wir beenden, meine Damen und Herren. Diese EU ist dysfunktional, teuer und schadet deutschen Interessen.
Sich also in ein Parlament wählen lassen, das man abschaffen möchte? Die AfD wolle die Europäische Union in Trümmer legen, schlussfolgert FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Folge wäre für sie eine enorme wirtschaftliche Schwächung, ein Verlust von 2,5 Millionen Arbeitsplätzen allein in Deutschland.
Ihre Spitzenkandidaten werden versteckt. Sie werden versteckt, weil sie Marionetten von Peking und Moskau sind. Und weil sie dies sich gut bezahlen lassen. Diese Partei liebt nicht ihr Vaterland, sie verrät ihr Vaterland.
Auch für SPD-Fraktionsvize Achim Post ist eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit undenkbar.
Eins kann ich für meine Fraktion, für die deutsche Sozialdemokratie, klipp und klar erklären. Mit Rechtsradikalen, Rechtsextremisten und Faschisten werden wir niemals zusammenarbeiten. Das machen wir seit 161 Jahren nicht. Das wird in den nächsten 161 Jahren auch nicht passieren.
Die Ampelparteien gehen deswegen auf die CDU-Spitzenkandidatin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an. Die wollte zuletzt eine Unterstützung durch die Rechtsaußenfraktion EKR im Europaparlament nicht ausschließen. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft der EU, handle aber so nicht, das kritisiert die CDU. Verzwergung nennt das der europapolitische Sprecher der Unionsfraktion Gunter Kriechbaum, auch wegen des deutschen Abstimmungsverhaltens in Brüssel.
Vielfach sind die sogenannten German Votes zum Schlagwort geworden, sprich, wenn man sich hier innerhalb der Koalition nicht einig ist, muss sich die Bundesregierung in Brüssel enthalten.
Europa kann aber doch auch so schön sein. Die 23-jährige Emily Fons von der SPD hat auf Social Media nachgefragt. Antworten.
Gemeinschaftsgefühl, überall arbeiten, Frieden, mal eben nach Frankreich einkaufen fahren, studieren im Ausland mit Erasmus.
Sogar die EU-Flagge wurde gelobt. Die Schattenseiten, zu wenig Klimaschutz, fehlende Bürgernähe und dann der Tod von Flüchtlingen im Mittelmeer. So viele Antworten, das zeigt für die Sozialdemokratin vor allem eines, das große Interesse junger Menschen.
Was ein Glück, dass bei der Europawahl endlich alle ab 16 wählen dürfen. Das war sowas von die richtige Entscheidung.
Und das in bereits 2 Tagen, falls nicht bereits per Briefwahl geschehen.
Ja, und hier im Saarland wird am Sonntag ja nicht nur die europäische große Bühne gewählt, sondern auch die unterste politische Ebene, die Kommunalparlamente. Und doch ähneln sich manche Fragestellungen. Wie groß wird der rechtspopulistische Block im Europaparlament und wie stark wird die AfD auf kommunaler Ebene in den Räten? Beides werden Herausforderungen für die anderen Parteien. Emil Murer hat sich am Beispiel von Homburg angeschaut, wie die großen Parteien SPD und CDU damit umgehen wollen. Das Beispiel Homburg hat er ausgewählt, weil es für die Parteien dort schon jetzt sehr schwierig ist, Mehrheiten zu finden.
7 Fraktionen sitzen noch bis Sonntag im Homburger Stadtrat. Die meisten Sitze hat die CDU, gefolgt von SPD, Grünen, AfD, Linken, Freier Wählergemeinschaft und FDP. Nach der Wahl könnte die AfD Ratsmitglieder hinzugewinnen. Für die anderen Parteien bedeutet das, es wird immer schwieriger, Mehrheiten ohne die AfD zu finden. Deren Fraktionsvorsitzender Markus Löw sagt, schon in dieser Legislaturperiode sei es immer wieder zu Kontakt mit den anderen Parteien gekommen.
Es ist ja mehr ein von Sitzung zu Sitzung schauen, wie man die Mehrheiten hinbekommt. Und da ist es natürlich notwendig, dass man auch vorher mal mit einer Fraktion in unserer Größenordnung sprechen muss, weil ansonsten viele Dinge eben unklar sind. Und das passiert, was die Kollegen jetzt sagen oder auch nicht sagen, das ist nicht mein Problem. Ich werde jetzt auch nicht nennen, mit wem Gespräche stattfinden, aber das natürlich gibt es sowas.
Löw geht sogar einen Schritt weiter, redet von Absprachen jetzt und in Zukunft.
Es wird sich natürlich nach Sonntag, wenn sich alles nochmal durchmischt, wird sich nochmal alles etwas verändern. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass die gute, auch ich würde mal fast sagen, Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen, die ja jetzt schon im Hintergrund irgendwo insofern stattfindet, dass man sich auch mal abspricht oder sowas, dass das auch weitergehen wird, insbesondere falls es so käme, dass wir stärker als bisher in den Stadtrat einziehen würden.
Dass man sich mal abspricht, weist die Homburger SPD entschieden von sich und erinnert an einen Parteitagsbeschluss der Landespartei. Weder habe es bisher Absprachen mit der AfD gegeben, noch werde es sie in Zukunft geben, erklärt Pascal Cornigliaro.
Wir sind da ganz klar positioniert und das habe ich auch im Wahlkampf zu jeder Zeit gesagt und auch immer wieder wiederholt. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Weder wenn es um Personal geht, weder wenn es um Sachthemen geht. Wir suchen keine Mehrheiten mit der AfD und wir werden uns mit der AfD in keinster Weise strategisch abstimmen.
Auch die Homburger CDU-Fraktion betont, keinerlei Absprachen mit der AfD zu treffen. Sie halte sich an Vorgaben der Bundespartei, die jegliche Fraktions- oder Gruppenbildung verbieten. Auch gemeinsame Anträge werde es weiterhin nicht geben, erklärt der Fraktionsvorsitzende Michael Rippel. Das heiße aber nicht, dass man eigene Anträge zurücknehme, nur weil die AfD zustimme.
Wenn wir einen guten Antrag einbringen, so war es ja mit der Jugendverkehrsschule im letzten Stadtrat, der einstimmig, also auch mit Stimmen der AfD beschlossen wurde, dann wird er ja nicht dadurch automatisch schlecht, wenn die AfD mitstimmt. Also die AfD sollte in der Tat nicht immer das Zünglein an der Waage sein, das ist korrekt. Aber dass wir einen Antrag zurückziehen, weil dann würden wir uns irgendwo auch in politischen Geiselhaft der AfD begeben. Das will ich absolut vermeiden.
Zusammenarbeit mit der AfD, ja oder nein? Offiziell nein. Allerdings stehen Aussagen gegen Aussagen. Eines dagegen ist klar, die Mehrheitsfindung im Homburger Stadtrat dürfte nach der Wahl nicht einfacher werden.
Die Wählerinnen und Wähler haben es in der Hand bei den Kommunal- und den Europawahlen im Saarland. Und zu beiden Wahlen halten wir sie am Sonntagabend auf dem aktuellen Stand in einem SR-Info-Wahlspezial. Das gibt's ab 18 Uhr hier auf SR2 Kulturradio. Jetzt sofort gibt's erstmal weiter Wichtiges vom heutigen Tage in der Kurzform mit Tanja Philipp-Murer.
Bundeskanzler Scholz streicht die Präsidentin der TU Berlin Rauch aus seinem Beraterkreis. Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann sagte, der Kanzler habe entschieden, dass sie in Zukunft nicht mehr Mitglied des sogenannten Zukunftsrates sein werde. Rauch steht in der Kritik, weil sie mindestens einen antisemitischen Post auf der Plattform X mit einem Gefällt mir markiert hatte. Einen Rücktritt als TU-Präsidentin lehnt Rauch ab. Das Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg hat nach einer ersten vorläufigen Schätzung versicherte Schäden von etwa 2 Milliarden Euro verursacht. Das teilte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV in Berlin mit. Der Schaden liegt damit etwa 10-mal so hoch wie beim Pfingsthochwasser im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit etwa 200 Millionen Euro versicherter Schäden. Da insbesondere an der Donau das Hochwasser noch nicht abgelaufen sei, könnte die Summe noch steigen. In Indien steht Premierminister Narendra Modi vor einer dritten Amtszeit. Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit seiner Partei sicherten seine bisherigen Verbündeten Modi mit Blick auf ein neues Regierungsbündnis ihre Unterstützung zu. Der 73-Jährige wurde einstimmig formell zum Anführer der Koalition gewählt. Sie besteht aus 15 Regionalparteien sowie Modis hindu-nationalistischer BJP. Modi soll am Sonntagabend zum dritten Mal als Premier vereidigt werden. Bei der Geldautomatensprengung heute früh im Tholeyer Ortsteil Scheuern haben die Täter in der Nacht keine Beute gemacht. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach haben die Sicherungssysteme des Automaten wie vorgesehen funktioniert. Die Beamten konnten einen Sprengsatz sicherstellen, der nicht explodiert war. Bei den Tätern soll es sich um 2 Personen handeln. Zeugenaussagen zufolge waren sie nach der Tat in einem dunklen Auto in Richtung Neipel geflüchtet.
Als die jüngste Rettung der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof letzte Woche definitiv verkündet wurde, da hieß es, dass 16 der von den vorherigen Pleiten verbliebenen Kaufhäuser geschlossen werden. Für einige gäbe es aber noch Hoffnung, wenn man sich mit den Vermietern einigen könne. Das scheint nun zumindest in 6 Fällen gelungen zu sein. Sebastian Schöbel.
Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus bringt es klar auf den Punkt.
Es war ausschließlich eine Frage des Mietzinses, aber über den sprechen wir nicht.
Nur, dass sie niedriger wird, die Miete für die Galeria Karstadt Kaufhof Warenhäuser, das bestreitet niemand. Für insgesamt 6 Filialen kann es nun doch weitergehen. Neben Berlin-Spandau auch in Köln Breite Straße, Mainz, Mannheim, Oldenburg und Würzburg. Hier hatten rund 500 Mitarbeitende wochenlang zittern müssen. Überglücklich sei sie, sagt die Leiterin der Filiale in Spandau, Maren Kretschmer.
Das sind so viele Emotionen, die gerade in mir sind. Vor 42 Tagen musste ich meinem Team sagen, dass diese Filiale nicht weiter bestehen wird. Wir hatten wenig Hoffnung. Von daher bin ich und mein Team total glücklich, dass wir heute einmal feiern können zusammen.
Auch der neue Eigentümer des Konzerns, Bernd Beetz, zeigt sich zufrieden, kündigt aber auch an, dass die neuen Mietverträge allein nicht reichen, um langfristig Sicherheit zu schaffen.
Also wir werden uns sehr, sehr bemühen, die Dinge, die es braucht, um das Konzept Warenhaus, das wir alle lieben, weiterzuführen und mehr mit Inhalt zu füllen und auch erfolgreich zu sein und wirklich eine nachhaltige Zukunft zu sichern.
Ein trauriger Tag ist es hingegen für die rund 1000 Mitarbeitenden in den 10 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof, die nicht gerettet werden können. In Augsburg und Regensburg Neupfarrplatz, in Berlin-Lichtenberg und Berlin-Tempelhof, in Chemnitz, in Wesel und Essen, in Leonberg und in Trier-Fleischstraße. Hier soll es sozialverträgliche Lösungen geben, hatte der Konzern angekündigt mit einer Transfergesellschaft. Insolvenzverwalter Denkhaus betont aber auch, dass das politische Engagement in den einzelnen Bundesländern durchaus den Unterschied gemacht habe.
Frau Giffey hat uns alle zusammen geprügelt und zur Einigung gebracht. Und was man sagen muss, der Vorteil war auch ganz klar, dass wir uns in Präsenz getroffen haben. In anderen Bundesländern hatten wir immer nur in Anführungszeichen Online-Termine. Und hier hat einfach die Kraft des Meetings in Präsenz dazu beigetragen, dass wir alle zusammengerückt sind.
Die so gelobte Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey kündigt derweil an, was aus den beiden leerstehenden Warenhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof in Berlin werden könnte.
Es gibt erste Ideen und Vorstellungen, wie wir diese Standorte auch entwickeln können, wie wir zu neuen Nutzungsmischungen kommen können und wie wir es tatsächlich schaffen, Leerstand zu vermeiden, die Beschäftigten zu unterstützen und auf der anderen Seite eben auch tatsächlich eine gute Zukunft für die Standorte, die in Tempelhof und in Lichtenberg jetzt eben auch vor Zukunftsfragen stehen, auch zu schaffen.
Fragen, mit denen sich ab heute nicht nur Berlin, sondern auch 7 andere Städte in Deutschland beschäftigen müssen. Von den Warenhäusern, das wird an diesem Tag auch klar, hängen ganze Innenstädte ab.
Weitere 6 Kaufhausfilialen sind gerettet, eine davon in Trier. Dass das Karstadt in Saarbrücken bleibt, das wussten wir ja bereits. 11.000 Beschäftigte sind betroffen von der Pleite des Reiseveranstalters FTI zu Beginn der Woche. Zehntausende Urlauber sind von der Zahlungsunfähigkeit mitten im Urlaub überrascht worden. Und die Hotels, in denen sie ihren Urlaub verbringen, die warten teilweise aufs Geld von FTI. Alleine in der Türkei haben sich da 25 bis 30 Millionen Euro angehäuft, so der dortige Hotelverband. Tina Fuchs.
Es sei noch nicht klar, was die Versicherungen abdecken werden und was nicht, so der Verband der Hotels und Veranstalter an der türkischen Mittelmeerküste. 400.000 Reisen und Touren seien über FTI für das Jahr gebucht worden, der größte Teil aus Deutschland, aber auch Großbritannien, Frankreich und aus den Niederlanden. Die Urlaubsgäste in der Türkei sollen durch die Insolvenz der FTI keine Nachteile erleiden, heißt es. Dazu haben die Tourismusverbände vor Ort einen Krisenstab eingerichtet. Priorität hätten die rund 25.000 FTI-Bucher vor Ort, damit sie ihren Urlaub beenden und sicher in die Heimat zurückkehren könnten. Die 12 FTI-Hotels in Antalya setzten ihren Betrieb uneingeschränkt fort. Die Stadtverwaltung dort geht allerdings davon aus, dass nicht alle Hotels vollständig entschädigt würden und Verluste hinnehmen müssten. Der Deutsche Reiseversicherungsfonds hatte gegenüber dem ARD-Studio Istanbul dagegen bestätigt, dass ausreichend Kapital zur Verfügung stünde, sowohl für die FTI-Bucher als auch die Hotels. Für die türkischen Tourismusverbände geht es auch darum, dass die bereits gebuchten und noch nicht angetretenen Reisen später im Jahr durchgeführt werden können. Die Türkei sieht sich auch als Reiseziel für die Wintersaison. Andere Anbieter wie TUI, DERTUR und BENTUR sind bereits in Gesprächen, um Kontingente des insolventen Reiseveranstalters FTI zu übernehmen. Aus Sicht der türkischen Reiseverbände hätten sie bei der vergangenen Thomas-Cook-Pleite schlechte Erfahrungen mit solchen Anbieterwechseln gemacht. Vorauszahlungen, Absicherungen und andere Vertragsverpflichtungen müssten zwischen den neuen Anbietern und den durchführenden Hotels und Tourunternehmen vor Ort fair ausgehandelt werden.
Der ANC in Südafrika hat zum ersten Mal seit Ende der Apartheid seine absolute Mehrheit verloren. Nach den Parlamentswahlen braucht er andere Parteien. Aber derzeit klingt vieles in der südafrikanischen Politik nicht nach der notwendigen Kompromissfähigkeit. Etwa bei Ex-ANC-Staatschef Jacob Zuma. Der hat in seiner 10-jährigen Amtszeit das Land regelrecht ausgebeutet, weil er sich weigerte, vor Gericht zu seinen zahlreichen Korruptionsskandalen auszusagen, wurde er als erster südafrikanischer Präsident zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Jetzt ist Zuma mit seiner eigenen Partei wieder da und tut alles, um das Vertrauen der Menschen in die Demokratie zu erschüttern. Er zweifelt das Ergebnis der Parlamentswahl an, erklärt sich zum eigentlichen Sieger, droht unverhohlen mit Gewalt und sieht sich als Opfer einer juristischen Hexenjagd. Das erinnert doch sehr an einen anderen Ex-Staatschef.
13.000 Kilometer Luftlinie trennen Washington und Pretoria. Aber in diesen Tagen drängt sich der Eindruck auf, dass es zwischen der US-amerikanischen Hauptstadt und der Südafrikas mal einen sehr engen Draht gegeben haben muss oder vielleicht sogar immer noch gibt. Wie Jacob Zuma, der wegen seiner vielen Skandale hochumstrittene Ex-Präsident, die Ergebnisse der südafrikanischen Parlamentswahl anzweifelt und damit die Rechtsstaatlichkeit in seinem Land in Frage stellt, erinnert nämlich frappierend oder besser gesagt erschreckend an die Angriffe von Donald Trump auf das Wahlsystem der USA.
The election was rigged.
It's a rigged election.
It's a rigged system.
The process is rigged.
Die Wahl war manipuliert, schimpft Trump seit seiner Niederlage gegen Joe Biden bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Bei Jacob Zuma klingt das im Ton zwar etwas freundlicher, in der Sache aber genauso knallhart.
Well, the results are not correct. Many things have gone wrong.
There is a lot that is going to come out.
Knapp 15% hat Zuma mit seiner neuen MK-Partei geholt. So steht es jedenfalls im amtlichen Endergebnis. Das kann nicht sein, sagt der mit allen Wassern gewaschene 82-jährige Politprofi und spricht von einer sehr, sehr ernsten Sache. Dunkle Mächte hätten Stimmen verschoben und MK damit um die Zweidrittelmehrheit gebracht.
It is very, very serious. There are numbers that have been pushed from one direction to the other. We know it.
Wie Trump behauptet auch Zuma, für den Wahlbetrug Beweise zu haben, legt diese aber bisher nicht vor. Stattdessen lässt er seinen Generalsekretär Verschwörungstheorien verbreiten, etwa über breit angelegten Stimmenklau, angebliche Kontakte der unabhängigen Wahlkommission zu US-amerikanischen Hightech-Firmen und direkte Einflussnahme aus dem Ausland.
There is foreign interference in elections, we know.
Zwei ehemalige Staatschefs, die zurück an die Macht wollen, zwei skrupellose Populisten, zwei verurteilte Straftäter. Zuma und Trump haben trotz ihrer politischen Unterschiede erstaunlich viel gemeinsam. So viel, dass in südafrikanischen Medien schon von Truma-Sump die Rede ist. Beide attackieren die unabhängige Justiz, beide wurden wegen Missachtung gerichtlicher Anordnungen bestraft, beide sehen sich in einer Opferrolle und beide sind in der Lage, ihre Anhänger rhetorisch aufzupeitschen. Kämpft für euer Land, heißt es bei Trump. Macht uns bloß keinen Ärger, bei Zuma.
You fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore.
I'm hoping whoever is responsible is hearing. Don't start trouble when there is no trouble.
So wie Donald Trump bei den Republikanern ist auch Jacob Zuma in seiner MK-Partei die alles und alle dominierende Führungsfigur. Anders als Trump hat Zuma aber keine traditionsreiche Partei gekapert, sondern einfach eine neue gründen lassen. Und auch das unterscheidet die beiden ehemaligen Staatspräsidenten. Ohne Zuma dürfte MK sehr schnell in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Für die Republikaner ohne Trump gilt das wahrscheinlich nicht.
Stefan Überbach hat aus Südafrika berichtet. Heute in einer Woche geht es los mit dem ersten von 51 Spielen bei der Europameisterschaft im Fußball. Deutschland gegen Schottland. Schon jetzt läuft die Sicherheitsmaschinerie an, die dafür sorgen soll, dass diese EM ohne Gewalt über die Bühne geht. Unter anderem gibt es ab sofort vermehrt Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen. Uli Haug.
An den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz sind schon länger stationäre Grenzkontrollen möglich, um Schleuserkriminalität zu stoppen. Von heute an kann auch an den Übergängen zu Dänemark, Frankreich und den Benelux-Staaten stärker kontrolliert werden. Mit den Überprüfungen will die Bundespolizei gewaltbereite Fußballfans früh erkennen und stoppen. Denn teilweise haben die Euro-Teilnehmerstaaten auch Reiseverbote für Fußball-Hooligans verhängt. Im Fokus sind aber natürlich auch andere Straftäter. Gleichzeitig hat die Bundespolizei das Ziel, dass Reisende, Pendlerinnen und Pendler möglichst wenig beeinträchtigt werden. Alle sollten deshalb beim Grenzübertritt gültige Reisedokumente mit sich führen. Die wegen der Europameisterschaft angeordneten temporären Kontrollen sind auf EU-Ebene bis zum 19. Juli angemeldet. Sie enden also wenige Tage nach dem Endspiel der Euro im Berliner Olympiastadion.
Und kontrolliert wird auch hier im Saarland, etwa am Grenzübergang Goldene Brenn. Kommen wir zum sportlichen Teil der Europameisterschaft. Da hat die deutsche Mannschaft heute Abend die Generalprobe zu absolvieren. Ab 20.45 Uhr geht's gegen Griechenland. Martina Knief.
Ein gut gelaunter, zu Scherzen aufgelegter Bundestrainer. Eine Mannschaft, die voll fokussiert ist. Der letzte Test vor der Heim-EM kann kommen. Mit viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein geht die DFB-Auswahl in die Partie gegen Griechenland. Ein Erfolg soll her, um das EM-Abenteuer zu beginnen. Eine verpatzte Generalprobe für eine gelungene Premiere bei der EM gegen Schottland. Dieses Gesetz sei außer Kraft gesetzt, so Julian Nagelsmann. Leroy Sané, zuletzt 3 Länderspiele gesperrt und zudem noch verletzt, wird zum Einsatz kommen, aber wohl nicht von Beginn an. Die Startelf gegen Griechenland wird mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch die Elf sein, die zum EM-Start gegen Schottland auf dem Rasen steht.
Das Wetter, das passt heute Abend jedenfalls für Fußball. Am Abend gibt's zumindest hier im Saarland noch Sonne mit ein paar Wolken. In der Nacht wird es dann vielfach sternenklar. Die Tiefstwerte heute Nacht liegen bei 11 bis 6 Grad. Morgen am Samstag gibt es viel Sonnenschein mit ein paar lockeren Quellwolken. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte morgen bei 20 bis 24 Grad. Am Sonntag ein Wechsel aus Sonne und Wolken, weitgehend trocken. Höchstwerte 17 bis 21 Grad. Und am Montag gibt's mal Sonne, mal dichte Wolken. Schauer sind möglich bei maximal 16 bis 20 Grad. Und das war's von der SR Info Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.